Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich freue mich ganz, ganz herzlich, heute bei uns im Podcast Humorexpertin fragt Führung die zauberhafte Christine Fratz, Zeitgeist-Expertin, Zeitgeistforscherin, zu begrüßen. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Christine, ich habe einen beeindruckenden Vortrag von dir gehört, in der du quasi ins Publikum geschaut hast und gesagt hast, hier sind ganz viele tüchtige Expertinnen und Experten und ihr trinkt Kaffee. Und offensichtlich ist es für euch eine Bedeutung von Leistung. Wieso ist Leistung und Kaffee trinken, ich komme gleich nochmal zu deiner Gesamtexpertise, aber vielleicht so als Einstieg, wieso ist das, was hat das mit Zeitgeist zu tun?
Ja, ich komme ja aus der Kulturwissenschaft, also aus der empirischen Kulturwissenschaft. Und da gibt es so diese Einstiegsidee in eine Kultur, dass man sich anguckt, woran glauben Menschen und welche Drogen nehmen sie, um ihren Glauben auszuhalten. Und das ist ein super Einstieg. Das geht relativ schnell. Und dann denkt man immer so, ja, Drogen sind sowas Verbotenes oder Illegales und ich nehme noch gar keine Drogen und an das, was ich glaube, das ist doch real. Und, ne, und wenn man dann mal so guckt, wir würden mitnichten so viel Kaffee trinken, wenn wir nicht an die Leistungsgesellschaft glauben würden. Also wir glauben an Leistung und die Droge, damit wir unseren Glauben aushalten, ist Kaffee, sonst würden wir nämlich einen Mittagsschlaf machen.
Okay, also Glaube, Drogen zum Aushalten. Ich komme später nochmal mit dir dazu zurück, ob Humor ist für mich tatsächlich auch, also spannende Frage, ist das eine Droge, aber Humor als Coping-Mechanismus, um nicht wahnsinnig zu werden, um Dinge auszuhalten, das ist oft so ein Trainingsthema von mir. Aber ich bleibe natürlich erstmal bei dir. Du bist halb Dänin und halb Deutsche. Du hast lange in New York gelebt, hast du geschrieben.
Als Kind in New York
aufgewachsen. Und ich fand schön dieses, du bist hin und her gewandert zwischen den Kulturen, hast Kulturwissenschaft studiert. Was war für dich dann spannend als Zeitgeistforscherin? Also was hast du angefasst? Was hat dich interessiert? Was waren so Forschungen, die du dann nach vorne bringen wolltest?
Also erstmal werden wahrscheinlich alle, die mit Elternteilen aufwachsen, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Jetzt kann man sagen, ja gut, Deutschland und Dänemark, das ist Grenzland. Aber ich bin ja ein Kind der 70er Jahre und da war es, eine dänische Mutter zu haben, war schon eine besondere Position der Perspektive. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Skandinavier psychosozial einfach anderen Ländern weit voraus sind. Und der Abstand war damals, glaube ich, noch größer. Und insofern habe ich durch meine Mutter eine Weltanschauung mitbekommen, die ich in den Elternhäusern meiner Freunde nicht wiedergefunden habe. Das war so der erste Moment, wo ich dachte, das ist doch eigentlich seltsam, dass so wie wir leben, wie Familie strukturiert ist, wie Geschlechter strukturiert sind, ob man jetzt gehorchen muss oder nicht gehorchen, dass das so unterschiedlich angegangen wird in unterschiedlichen Kulturen, gerade wenn man jetzt eine sehr liberale Kultur als Gegenüber dann eben auch hat. Und vor allen Dingen die Kulturen, die eben nicht so liberal sind, versuchen immer für sich zu behaupten, dass das der einzige wahre Weg ist. So muss es sein und nicht anders. Und davon Abweichungen, dann gibt es schlimme Sanktionen. Und eine der schlimmsten Sanktionen, die wir kennen, ist, dass man dann in der Hölle landet, wenn man das irgendwie nicht richtig macht. Und ich habe als Kind einfach schon viel beobachtet und habe einfach gemerkt, dass die Erwachsenen, die mir sagen wollten, wie alles zu laufen hat, sich hinter verschlossenen Türen selber nicht dran gehalten haben, weil es gab nämlich diese tollen Partykellerveranstaltungen damals noch und das hatte so überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was man mir erzählt hat, was korrektes Verhalten ist. Also kurzum, ich hatte als Kind und Jugendliche recht viele Dissonanzerfahrungen, kulturelle Dissonanzerfahrungen. Ich dachte so, hä? Und dann habe ich mich auch immer dafür interessiert, wenn Leute nochmal von ganz woanders hergekommen sind. Ich hatte in der Schule eine libanesische Flüchtlingsmädchen, die war koptische Christin, die mussten damals aus dem Libanon fliehen. Bei der war ich ganz viel zu Hause und mir dämmerte so allmählich, dass das Leben, die Gesellschaft, die Kultur, dass das unglaublich variantenreich ist. Und ich habe mir überlegt, wer setzt eigentlich was zusammen? Warum glauben wir an einen alten Mann im Himmel und die anderen an Kühe als heilig? Ne, wo kommt, also, ja,
Spaghetti-Monster.
genau,
Ich bin der
Spaghetti-Monster.
größte Fan vom Spaghetti-Monster.
Und dann wollte ich halt Ethnologin werden und ehrlich gesagt war mein Berufswunsch damals, ich wäre gerne zum Auswärtigen Amt gegangen und sah mich so in der, so der Mediatorenrolle bei irgendwelchen Warlords im Südsudan. Das war natürlich ganz
Wow.
abwegig. Und das ist
Als
natürlich nicht
Vermittlerin
passiert.
zwischen den
Ja, ich wollte
Kulturen.
irgendwo hin, wo ich mich, wo es ganz fremd ist. Das fand ich spannend, wo es richtig fremd ist. Aber so ist es nicht gekommen, und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass da war dann, als ich mit dem Studium fertig war, die Trendforschung ganz gehypt. Wir hatten hier in Hamburg auch das Trendbüro mit Peter Wippermann und dann habe ich mir so gedacht, wenn ich gelernt habe, das Fremde zu erforschen, dann müssten das doch die gleichen Tools sein, um das Neue zu erforschen. Dann bin ich in die Trendforschung gegangen erstmal.
Und du hast aber auch, du sagst aber auch, Zeitgeist bedeutet keine launige Erscheinung von Trends. Also was ist für dich nochmal der Unterschied? Kannst du uns exemplarisch vielleicht auch eine Studie skizzieren, was du so erforscht, was dich interessiert und was eben dann der Unterschied nochmal von Zeitgeist, schon wieder zwei Fragen auf einmal, was der Unterschied, was die Unterscheidung zwischen Zeitgeist und Trend ist?
Also ich kann ja nur sagen, wie ich es erfahren habe. Trendforschung wurde für mich zunehmend eine Abverkaufshilfe. Also ich habe alles verkauft, von Waschmittel, Eiscreme, Taschentücher, Alkohol, Margarine, Frühstücksflocken, also wirklich. Und ging halt immer darum, dass man da irgendwie ein neues Versprechen drauf schreibt. Also, und man kann, wenn gerade das große Trendversprechen irgendwie Selbstwirksamkeit oder Gehirnjogging oder Achtsamkeit oder was auch immer gerade ist, dann kannst du das eben auf alles draufschreiben. Du kannst das auf Frühstücksflocken draufschreiben, aber auch auf die Visa-Card, ne? Oder auf Geschirrspülmittel. Es ist völlig egal. Wenn das gerade so das Zielthema ist für ein gelingendes Leben, dann kann jedes Produkt sich in dieses Versprechen halt einarbeiten und es über dieses Versprechen verkaufen. Ob es das erfüllt oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt. Und das war dann so also meine Erfahrung in der Trendforschung, dass ich dann immer die nächste Produktkategorie bekommen habe und dann hieß es, okay, wie kriegen wir das jetzt verkauft? Und ich hatte dann einer Agentur, mit der ich zusammengearbeitet, haben wir dann sehr viele Parfums gemacht. Das war ein interessantes Feld. Das ist ja dann mehr so ein Luxussegment
Das Brand.
und da ging es dann immer auch so um die Themen Luxus, Schönheit, Verführung, Freizeit, Liebe, Status. Und das sind ja mehr so ewige Themen. Also es gibt kein Zeitalter, wo man irgendwie nicht Interesse an Luxus, Schönheit, Liebe und Erotik und solche Sachen hat. Und da war dann eben auch so die Frage, dass man gesehen hat, dass auf dem Parfummarkt dann eben auch ständig junge, attraktive Menschen auf irgendeinen Strand gesetzt worden sind und man über dieses Bild eben auch wieder alles verkaufen wollte. Und dann haben wir uns damals so zusammengesetzt und haben gedacht, das muss man eigentlich phänomenologisch anders aufladen, wenn man wirklich einen Kommunikationswert machen will. Und dann haben wir jetzt angeguckt, ja, was sind denn die neuen Versprechen von Luxus? Was ist denn das neue Versprechen von Erotik? Was ist denn das neue Versprechen von Schönheit? Und da geht man halt über Trends hinaus und da guckt man halt tiefer in die Gesellschaft, ob das alte Versprechen von Luxus zum Beispiel Kollateralschäden hat, die man aufgreifen muss, ob es da sozusagen eine Art Reparaturkultursystem gibt, die sich daran gibt. Was ist mit Erotik? Wie verschiebt sich eigentlich die Erotik, wenn Frauen in ihrer Sexualität immer selbstbestimmter werden? Wie sehen denn
Oder
dann
wie
eigentlich die
verändert
Bilder
sich
am
auch
Strand aus?
das
Genau.
Frauenbild von den Rubens? Ich habe immer gesagt, ich wäre wahrscheinlich ein gutes Rubens-Model geworden, ne? Entspreche aber nicht dem Zeitgeist
Ja, also
von einer Frau.
Schönheitsideale gab es ja auch immer. Also
Haben sich auch
man
immer verändert, ne?
muss auch mal gucken, passt man in die Zeit, wie man aussieht, das ist nochmal eine andere Frage, ne? Und da habe ich gemerkt, dass das viel, viel kulturwissenschaftlicher ist, sich zu überlegen, wie denn eigentlich diese ewigen Themen neu aufgegriffen werden. Und dann fing ich an, dass ich gefragt wurde immer mehr, wie mache ich das eigentlich? Das war dann auch so die Phase, wo eigentlich alle dann übers Internet alle die gleichen Informationen hatten, und zwar on demand. Und dann war so die Frage, wie stellt man eigentlich Kontexte her? Und dann habe ich mir so überlegt, dass es mich eigentlich gar nicht mehr so interessiert, was so der nächste große Hype ist, sondern mich interessiert eigentlich mehr, gibt es tatsächlich eine Form von Ewigkeit in den Hypes? Also gibt es eine Form von Ewigkeit, die unterschwellig immer wieder zum Tragen kommt? Und dann habe ich mich eben auf meine Studienzeit zurückbesinnt und habe mal geguckt, ob diese Kulturtheorien, die ich gelernt habe, ob die eigentlich auf Trends und Zeitgeist anwendbar sind. Und da gibt es eine ganz spannende Kulturtheorie, die da besagt, dass Kulturen immer eigentlich nach dem gleichen Muster aufgebaut sind. Also es gibt ein richtig und ein falsch und ein oben und ein unten und ein gut und ein schlecht. Also in liberaleren Kulturen gibt es da ein bisschen mehr Auswahl, in repressiven Kulturen nicht so viel. Aber was dann immer passiert ist, dass zwischen diesen Normbildern, da baut sich ein Dazwischen auf. Das ist dann nämlich der Partykeller.
Obwohl
Partykeller
man zeitlich,
ist das
obwohl
große
man nicht feiert,
Dazwischen.
ne, und nicht eskaliert und keine
Genau,
Ekstase zelebriert.
wo diese Normen dann mal ausgesetzt werden, weil sie einfach nicht das ganze Spektrum, Normen können nicht das ganze Spektrum abdecken, was unsere menschliche Erfahrung hergibt.
Und
Auch wenn
für mich als Trainerin mit sozusagen kommend aus der Sozialarbeit, aus dem Therapeutischen, ist auch nochmal dieses alles, was gut ist, kann auch schlecht sein. Ne?
ja.
Also dass das ein zu viel von Respekt, ein zu viel von Vertrauen. Also dieses Gut-Böse funktioniert auch als System. Ne? Wenn jemand als Kind sehr zeitig übermäßige Stärken entwickelt hat, weil er Eltern ersetzen oder für Geschwister sorgen musste und dann zu mir ins Coaching kommt und sagt, ich möchte mehr davon machen, mich besser organisieren, leistungsstärker werden und ich merke, da gibt es eine leistungsstarke Person, die überhaupt nicht stolz ist auf das, was sie erreicht hat. Und denkt so, ah, die Stärke ist gefährlich, ne? Also dass
Ja,
dieses
spannend.
Dazwischen
Genau.
gucken können, dass Gut und Böse hilfreich ist oft, aber nicht
Ja,
ausreichend.
genau, dazwischen ist also ein Riesenfeld. Und wir versuchen halt, und in diesem Dazwischen operiert eben Zeitgeist.
Und das
Weil,
machst
ja?
du von der Forschung her, aber jetzt nicht als an Institut an der Universität, sondern du gibst deine
Tatsächlich
eigene.
nicht, ja?
Ich habe jetzt auch gerade eine Humorstudie veröffentlicht. Da ist man ja so dazwischen, ne? Wenn man
Ja.
als Expertin wie du und wie ich unterwegs ist und sich für Forschung interessiert. Das ist
Ja.
immer untypisch, weil entweder gibt es die Professoren oder es gibt die Praktiker. Du bist auch so ein Zwischending, glaube ich, ne?
Ich bin Zwischending, wobei ich wieder studiere. Also ich bin wieder an die Uni zurückgegangen und wollte das dann nochmal vertiefen, was denn ja gerade so State of the Art ist in der Ethnologieforschung und in der empirischen Kulturwissenschaft. Das ist sozusagen meine Fortbildung. Und nur um das abzuschließen, ich habe einfach gemerkt, dass es in meinen Vorträgen und in meiner Arbeit gar nicht mehr um was ist das Neueste, was kommt jetzt aus China, was kommt aus Silicon Valley, sondern mir geht es mehr darum, beizubringen, dass es tatsächlich eine ewige Dynamik geht, solange es um Menschen gibt, wie sich Kulturen entwickeln und dass da Zeitgeist operiert. Und das ist auch so ein bisschen, dass man aus diesem ganzen, oh Gott, und der Untergang naht und es ist ganz schlimm, dass man da auch ein bisschen rauskommt und sich dann auch in so einen Beobachtersessel setzen kann und sagen, ah, das ist jetzt also dran. Ne? Also, dass man so ein bisschen Abstand bekommt und vielleicht mit ganz viel Chance die Sache tatsächlich auch ein bisschen mit Humor nehmen kann.
Und auf ein paar Beispiele kommen wir auch gleich noch, wo wir uns in den Sessel zurücklehnen und die Dinge betrachten. Und ist es jetzt in der Forschung dann so? Also so, ich habe gerade einen Fragebogen entwickelt mit einer Forscherin, den haben wir vor einem Training und nach einem Humortraining und 3 Monate später gestellt. Stelle ich mir das dann bei dir auch so vor, dass du Fragebögen entwickelst zum Zeitgeist und dazu dann publizierst? Oder wie sieht so eine Studie bei dir aus?
Ich mache keine Studien mehr. Ich mache wirklich hauptsächlich Vorträge. Und da geht es immer darum, so welches Thema das ist. Also ich habe zum Beispiel für meine Vorträge auch keine Zielgruppe, weil Zeitgeist ja wirklich alles, absolut alles betrifft. Also keiner entkommt diesem
Dem
Gespenst
Zeitgeist.
sozusagen. Und dann schaue ich dann, wie sozusagen der Ansatz für diese Branche oder dann für diese Zielgruppe, also im Zeitgeist geschehen ist. Und ich mache eben Masterclasses eben auch und ja, publizieren. Also es kommt im Frühjahr nächsten Jahres mein Buch, mein
Dein neues
nächstes
Buch, ne?
raus. Genau, also ich hoffe. Und was ich eigentlich beibringe, ist der empirische Blick. Das mache ich.
Das
Und
heißt?
das heißt, ich bringe den Leuten bei, wie sie eigentlich in soziales Schweigen hineinhören können, wie sie das dazwischen ermitteln können, wie sie, was Drogen ihnen für Informationen gibt, was erotische Profile ihnen an Informationen gibt. Also, dass sie merken, also sie sitzen ja jetzt nicht in Papua-Neuguinea und müssen darauf achten, dass sie nicht im Kochtopf landen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Aber sie sitzen in ihrer eigenen Gegenwart, die ein ständiges Neues dazwischen entwickelt, wo Menschen Sehnsüchte haben, die noch nicht benannt sind, die noch nicht kategorisiert sind. Und haben eigentlich, außer dass sie eine Meinung haben und etwas gut finden oder schlecht finden oder für etwas Angst haben oder Angst haben vor Statusverlust oder Privilegienverlust oder weiß der Henker was, haben sie eigentlich nicht so viele Tools, mit diesem Wahnsinn umzugehen. Und über den empirischen Blick lernen sie halt diese Informationen nicht meinungsabhängig zu bewerten, sondern empirisch einzuordnen und sich zu überlegen, was das eigentlich für sie und ihre Themen bedeutet. Und deshalb gebe ich auch keine Fragebögen vor, weil es liegt nicht in meiner Macht zu sagen, auf was sie das anwenden. Einige wenden es auf ihre Beziehungen an, andere wenden es auf ihre Kindererziehung an, andere auf die Selbstreflexion, andere auf den Job. Und das geht immer, wo sozusagen diese Zeitgeistforschung und diese Dynamik mit denen resoniert.
Aber du trainierst mit Menschen empirisch zu gucken.
Ja.
Ja.
Und dann letztendlich mit Zeitgeist zu arbeiten. Weil im Moment hat man ja auch so dieses Gegensatz, kann das alles die KI machen, schafft das alles die künstliche Intelligenz? Und die ist unbesehen faszinierend und wird ganz, ganz großartige und tolle Dinge mit sich bringen, aber auch neue leere Felder der Sehnsüchte, solange es um Menschen geht. Und KI zum Beispiel, wenn man den empirischen Blick kann, dann kommt man eben auch an Sachen ran, die noch nicht in den Datensätzen vorhanden sind. Ne?
Hast du ein
Weil,
Beispiel?
ja, da muss man dann gucken, was dann so kategorisiert ist. Also nehmen wir mal so einen Modebegriff wie zum Beispiel Mental Load, ja? Dass die Frauen zu Hause im Prinzip nicht nur die Wäsche waschen, sondern auch die ganze Zeit denken, was ist als nächstes irgendwie dran, welches Kind kommt und hat Allergie und so weiter und so fort. Bevor man diesen Begriff kategorisieren kann, wer dieses ganze Lebensmodell oder dieser ganze Anteil an Care und Homearbeit in einem Datensatz nicht aufgetaucht, weil er noch nie beschrieben worden ist. Und deshalb kann sozusagen, ist das dann schwer über die KI zu ermitteln. Und deshalb hat man über den empirischen Blick die Möglichkeit, wie ich immer sage, in dieses soziale Schweigen hineinzuhören. Verhaltensauffälligkeiten, Anomalien eben nicht meinungsorientiert zu bewerten, sondern empirisch zu bewerten. Und das kann gerade, wenn man in Familien ist oder auch in privaten Beziehungen, aber auch in betrieblichen Beziehungen, kann das einen wahnsinnigen Unterschied machen.
Soziales Schweigen, in das soziale Schweigen hineinhören, das ist ein sehr schöner Satz, also quasi in Dinge, wenn ich mal ganz praktisch denke, über die in einer Familie nicht gesprochen wird oder die Dinge, die in einer Organisation nicht benannt werden, über die nicht gesprochen werden,
Ja,
ist.
oder teilweise noch gesellschaftlich noch gar nicht benannt wurden. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt den Begriff toxische Beziehung nehmen. Wir haben lange Zeit in Gesellschaftsstrukturen gelebt, wo also was wir heute als toxisch
Das
klassifizieren,
total normal war.
total normal war. Ne?
Ich habe auch noch Eltern von Freunden, bei denen ich seit 30 Jahren denke, wäre gut, wenn die sich trennen, aber machen sie halt nicht. Ja.
Ja. Und dadurch haben wir dann einen Perspektivenwechsel auf die Dinge, die wir dann lange für selbstverständlich angesehen haben, zum Beispiel.
In das Schweigen hineinhören. Schön, den lasse ich noch nachklingen. Das ist ein schöner Satz von dir. Du hast eben auch schon gesagt, und das schreibst du auch, nicht die Vernunft, sondern die Sehnsüchte bewirken kulturellen und sozialen Wandel. Damit wir das nochmal ein bisschen zu greifen kriegen, hast du da ein, zwei, drei, hast du da ein paar Beispiele oder ein Beispiel, woran ich das nachvollziehen kann?
Ja, es gibt ja diesen sehr beliebten Terminus des gesunden Menschenverstandes. Ne? Der wird ja auch gerne zitiert, auch um auch eben auch Meinung zu untermauern. So, da muss man doch mal mit gesundem Menschenverstand rangehen. Da muss man überlegen, an was ist denn dieser gesunde Menschenverstand meistens geknüpft? Und meistens ist er an ein System geknüpft, was sagt, das und das ist vernünftig. Also wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt, könnte man sagen, zum Beispiel gehen wir ein bisschen weiter zurück, Kinder zu schlagen, wenn sie was falsch machen, ist vernünftig. Und es war tatsächlich so, dass man gesagt hat, nur wenn geschlagene Kinder, aus denen werden vernünftige Menschen. Ne? Also dieser Begriff Vernunft ist an ein bestimmtes Normprinzip geknüpft, was sagt, also wenn sich alle so und so verhalten, dann wird es vernünftig. An irgendeinem Punkt kippt das und das Ganze hat Kollateralschäden. Und heute wissen wir, dass verprügelte Kinder mitnichten vernünftig werden, sondern große Schwierigkeiten haben, die sie dann in die Gesellschaft auch wieder zurücktragen. Und so eine Perspektive, da braucht man eben Zeitgeistarbeit, um da überhaupt ranzukommen. Also ich kann mich erinnern, dass sich meine Mutter mal gefragt hat, warum sie uns eigentlich nicht mehr geschlagen hat, mich und meinen Bruder. Dann hat sie mir eine sehr vernünftige Antwort gegeben, die war eben nicht emotional. Sie sagte, ja, aber das ist doch verboten, hat sie mir gesagt. Also, ne, das ist ein zweischneidiges Schwert mit dieser Vernunft. Es ist eine Orientierung für eine Weile,
Aber
solange
das, was
die
wir.
Kollateralschäden von dieser Vernunft, die an ein bestimmtes kulturelles System geknüpft sind, perspektivisch noch nicht angeprangert sind.
Beziehungsweise sagst du ja, das, was wir für vernünftig halten, das verändert sich eben natürlich
Das
auch, ne?
verändert sich und dann ist es die Sehnsucht und die Sehnsucht wird eigentlich der Vernunft untergeordnet in unserer Gesellschaft, aber sie ist eben genau das, wenn wir den ganzen Tag vernünftig gewesen sind und für Vernunft gibt es eben Leitlinien und dann liegen wir nämlich nachts im Bett und denken uns, wieso fühlen wir uns eigentlich so schlecht? Wir haben doch alles richtig gemacht. Weißt du, ich habe ja Avocado-Toast statt Spaghetti Bolognese gegessen. Ich war um 5 Uhr joggen. Ich habe das alles erledigt, habe das alles gemacht. Meine Vorgesetztin hat gesagt, super. Ne, die Kinder sind gewaschen und haben irgendwie auch noch 3 Gabeln Salat gegessen. So alles mega. Und man liegt da und denkt sich so, was ist los? Ne? Und das ist der Punkt, wo dann die Sehnsucht einsetzt. Und das ist dann der Punkt, wo manche Leute dann anfangen, in der Garage zu experimentieren und andere machen sonst was. Und wo man dann sich auch manchmal entscheidet, der Kaffee reicht nicht mehr. Ne? Und daran kennt man halt diese Kipppunkte. Und da kommt die Vernunft halt nicht ran. Die Vernunft kann die Sehnsucht nicht identifizieren.
Was ich mich bei der, wenn ich die Frage weiterdenke, gefragt habe, auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch und auch so also als Nachwirkung von deinem spannenden Vortrag, wenn sozusagen die Sehnsüchte Wandel herbeiführen, ist dann, dass wir besser miteinander kommunizieren, ne? Dass wir über Dinge sprechen, die in unseren Familien passiert sind, über ich habe eine Mutter, deren Mutter, also meine Oma hat zum Beispiel immer die Sachen nicht vor den Kindern besprochen. Also man bespricht keine Probleme vor den Kindern. Und meiner Mutter war es, ich finde, da war sie schon ein bisschen vor ihrer Zeit, weil ich eher das Gefühl habe, dass so meine Generation das sehr viel konsequenter fordert, dass sie sagt, sie hat immer alles auf den Tisch gepackt. Und ich glaube, das war bei uns eine Strategie, auch so mit bestimmten Sachen nicht wahnsinnig zu werden. Also es gab immer in der Kernfamilie Dinge, die offengelegt wurden, sodass man so ein bisschen wusste, woran man ist, ne? Auch wenn man bestimmte Sachen vielleicht nicht nach außen gegeben hat. Meine Frage ist aber, ist dann, vielleicht ist das nur in meinem Gehirn so oder in meiner Blase, ist die Sehnsucht zum Beispiel nach einer Welt mit Frieden oder nach einer Welt mit Kooperation oder ich erlebe so viele Menschen, die eine Sehnsucht nach, in meinem Fall dann Leichtigkeit haben, die es genießen, wenn sie sich und ihr Kollegium plötzlich lachend und leicht erleben, die miteinander kommunizieren, auch wenn sie das gar nicht immer selber herstellen können, haben sie da eine große Sehnsucht nach. Große Frage, provokative Frage, müsste es dann nicht weniger Kriege geben oder ist das nur in meiner Blase eine sehr typische Sehnsucht, dass ich so viele Menschen erlebe, die gerne sich eigentlich Frieden wünschen und nicht wollen, dass es irgendwelche Kriegsschauplätze gibt? Oder gibt
Große
es dann einfach
Frage.
eine zusätzliche Sehnsucht nach Kräfte messen, kämpfen, Status,
Groß.
jemanden besiegen? Das kam mir eher so als Unterfrage zu deinem schönen Satz, dass die Sehnsüchte den Wandel herbeiführen und nicht die Vernunft.
Naja, also das ist eine große Frage, ne? Da muss ich mal gucken, wie ich da jetzt
Wir können die
drauf.
auch parken, also
Nee,
wir können die auch noch verteilen.
das ist schon, mir fallen da schon ein paar Sachen zu ein. Also erstmal haben wir ja, also mag im Moment nicht so scheinen, aber wir haben große Friedenszeiten schon geschafft. Also diese Sehnsucht hat sich ja schon erfüllt, sag ich mal so, ne? Die Europäische Union, wenn man sich überlegt, dass Europa 100-jährige Kriege, 30-jährige Kriege etc. pp., Erster und Zweiter Weltkrieg, ich meine, Wenn das nicht die Erfüllung einer Sehnsucht ist, dann
Das
weiß
wäre
ich auch
jetzt,
nicht,
okay,
ne?
das wird die
Dann
Zufriedenheit.
haben wir ein viel kritisches Verständnis von Macht heutzutage. Das fällt eben auch unter toxische Beziehungen. Man muss das dann manchmal, ich sage immer so, wo kommt es her, wo will es hin? Und ein großartiger Historiker, der Theodore Selden aus England, hat mal gesagt, Krieg ist der Sport der Könige. Und wenn man sich das genauer anguckt und die Biografien auch von großen Herrschern anguckt oder auch noch von dem letzten deutschen Kaiser, wenn die nicht irgendwo einen guten Krieg hingelegt haben, dann waren die eigentlich nichts wert in ihrer eigenen Biografie. Also das heißt, das Kriegsführen gehörte auch zu einem bestimmten Machthabitus, der von den Leuten früher auch in einer anderen Form akzeptiert war als heute. Wenn jetzt Friedrich Merz sich hinstellen würde und würde sagen, also wir müssen jetzt irgendwie ganz dringend Krieg führen, weil dann sehe ich nämlich irgendwie super aus, dann würde ich sagen, Entschuldigung, was ist denn mit dir los? Also da gibt es, also diese Sehnsucht hat schon ganz, ganz viel entkoppelt. Und die großen Kriegstreiber, die wir im Moment auf der Welt haben, die haben aus unserer Perspektive, ich rede jetzt nicht von anderen Kulturen, aber aus unserer Perspektive haben die wenig heroischen Beiklang.
Charakter.
Ne?
Also was
Und
vielleicht auch in Ihrer Welt noch mal
in ihrer
anders ist,
Welt
ne?
an,
Vielleicht ist
bestimmt
es
anders
sozusagen
ist, aber in
von deren
unserer
Blick.
Welt haben sie wenig, also ich kann jetzt nicht für alle Deutschen sprechen, aber der heroische Beiklang war viel, viel früher einfach eine ganz andere Nummer. Ne? Also da hat sich schon perspektivisch hat sich schon viel Sehnsucht erfüllt. Also wir halten Kriegstreiber heute für hochgradig problematisch und psychologisch fragwürdig. Und das war mitnichten immer so. Und da muss man halt gucken, wie sich da dann Entwicklung schon stattfindet. Es ist schleichend und ich gebe es zu, es ist unbefriedigend, aber es ist schon was passiert.
Na, du sagst schon richtig, ne? Es ist, wir haben diese große Sehnsucht geschafft mit den 70, 80 Jahren Frieden, die wir im Moment in Europa mit Ausnahme der Ukraine haben. Was immer auch nicht zu verachten ist, ne? Wir sind viel natürlich bei dem, was gerade wieder eskaliert. Das ist ja sowieso, das ist auch beim Humor ein Thema, ne? Zu gucken, gucke ich auf das Problematische oder gucke ich auf die humorvolle Variante des Problematischen, was oft Sachen auch erträglicher macht. Ich komme noch mal einmal und wenn das eine Wiederholung ist, dass du Menschen beibringst, empirisch zu denken, dann können wir auch gleich zum Humor abbiegen. Du sagst,
Oh ja.
Zeitgeist ist die mächtigste und kreativste Kraft in unserer Kultur. Kannst du dazu noch einen Gedanken sagen, wenn das jetzt nicht eine redundante Frage ist, dass du Menschen beibringst, empirisch zu gucken?
Naja, man muss sich mal überlegen, was Zeitgeist alles schon zum Kippen gebracht hat, ne? Also sogar die Kirche wackelt. Und die hat wirklich viele Jahrhunderte gut mit Zeitgeist gefahren, oder
Und
ja,
bei der
wohl.
denke ich oft, das ist spannend, Entschuldigung, dass ich sofort zwischengrätsche, bei der denke ich oft, die Sehnsüchte, die Kirche erfüllt hat, die bleiben ja. Also ich habe auch schon zwei, drei freie Trauungen moderiert, dieser Wunsch, den Bund der Ehe einzugehen, Verstorbene zu verabschieden, also so diese Lebensabschnitte zu begleiten. Und ich habe immer gesagt, das hat Kirche am besten gemacht, ne? Viel Farbe, gute Dramaturgie, gutes Theater, also so, wo kann ich mein Kind zum Jugendlichen begleiten? Hat fast die Kirche am besten gemacht, diese Ritualbegleitung. Und ich glaube, dieser Wunsch, Rituale zu begleiten, bleibt, aber ich finde eine, so wie du, eine spannende Frage, ob das die Kirche in den
Ja,
nächsten
aber
2000 Jahren noch machen
die
wird.
Infrastruktur, auf der die Kirche das gut gemacht hat, die ist halt wird mehr und mehr Zeitgeist bereinigt. Und wie gesagt, das Bedürfnis ist nicht weg, aber es wird halt zunehmend privatisiert. Und deshalb kommen die dann zu dir für eine Trauerrede oder eine Trauungsrede und eben nicht zur Institution. Und deshalb ist auch immer, es ist so ein Trugschluss, nur dass wenn die Leute nicht mehr in die Institution gehen, dann heißt es nicht, dass sie weniger glauben. Aber es wird dann privatisiert. Also das ist das, was dieser Zeitgeist halt mit sich gebracht hat, dass wir eben sehr individuelle Entscheidungen treffen und nicht mehr immer institutionell gewünschte Entscheidungen in dem Sinne treffen. Und das heißt aber nicht, dass wir deshalb schlechtere oder weniger gläubige Menschen sind. Und auch dieser Individualisierungsprozess, der geht ja auch schon sehr, sehr lange und der hatte auch schon viel, viel früher aufgepflanzt. Also das ist jetzt auch nichts, was
Ganz Neues.
ganz Neues. Aber ich möchte dazu nochmal sagen, weil oft wird ja immer gesagt, dass der Individualisierungsprozess Gemeinschaften kaputt gemacht hat. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass das in erster Linie mal eine Absage an die Autorität war. Und nicht die Absage
Individuen an die
und nicht die
Gemeinschaft.
Absage an die Gemeinschaft, genau.
Okay,
Und wer
verstehe.
nämlich genau hinguckt, sieht, dass wir anders Gemeinschaften bilden, aber eben nicht im institutionellen Rahmen. Und man, wenn etwas bestimmte Werte in einer Gesellschaft in die Krise geraten, dann muss man auch mal sehr gut gucken, was gerät denn eigentlich in die Krise? Oft sind es nur die Repräsentanten von dieser bestimmten Wertemoral. Und die anderen bereinigen eigentlich schon und fangen an, neue Kategorien aufzubauen, was in der alten Wertemoral nicht mehr stattgefunden hat, weil sie so entweder zu starr wurde oder dann zu repressiv oder eben das Spektrum von menschlicher Erfahrung nicht mehr abgedeckt hat. Und das passiert mit jeder Institution. Also selbst wenn ich jetzt die größte Zeitgeistforscherin aller Zeiten werden würde und die ganze Welt würde mir nacheifern in meinen Gedanken, das würde dann irgendwann mal in einem ganz fürchterlichen Institut landen und es bräuchte wieder andere Generationen, die es wieder auflockern und dann sogar weiterentwickeln. Das ist einfach der Lauf der Dinge mit solchen Sachen.
Und ich finde es immer auch schon spannenderweise gleich beim Humor. Da möchte ich natürlich gern von dir wissen, ob du der Meinung bist, dass das Humor einem Zeitgeist unterliegt. Also bei mir ploppen ganz viele Sachen bei Humor und Zeitgeist schon auch schon. Wie gesagt, als ich deinen Vortrag das erste Mal gehört habe, weil so eine ganz typische Frage an mich ist, Frau Ullmann, ist nicht der Humor in jeder Generation anders? Wo ich sage, ja und nein. Weil nein, es gibt für mich tatsächlich so Muster, Techniken, Haltungen, also etwas nicht zu ernst zu nehmen, etwas zu übertreiben, Gegensätze zusammenzubringen, Ironie, Sarkasmus, wo ich sage, eine Geschwindigkeit oder eine Dramaturgie oder dass ein Comedian mehr Show macht als in den 60er Jahren. Heinz Erhardt auf einer Bühne mit seinem Dreiteiler und seinem Anzug, der so 20 Witze erzählt hat und das Publikum eskaliert ist. Also genau, unterliegt für dich Humor einem Zeitgeist?
Definitiv, weil um Sachen witzig zu finden, braucht man ja erstmal eine gesellschaftliche Infrastruktur. Ne? Also brauchst ja eine gesellschaftliche Infrastruktur, indem du dich entweder über die da oben lustig machst oder über marginalisierte Gruppen sich lustig machst oder ob das überhaupt gut ankommt, sich über marginalisierte Gruppen lustig zu machen. Dann ist auch die Frage, lebt man in einer eher liberalen Gesellschaft oder in einer eher repressiven Gesellschaft? Kann Humor gefährlich werden, ne? Ist dann die Frage, also erlebt man Sanktionen, wenn man eine bestimmte Art von Humor hat? Also das ist ein ganz, ganz, ganz vielschichtig, wie sich denn Humor im Zeitgeist präsentiert. Ich glaube schon, und da bist du ja die Expertin, dass es Ewigkeiten gibt, wie Humor funktioniert. Und dass man die adaptieren kann dann auf die jeweilige Infrastruktur, die vor einem liegt. Aber also es gab eine Zeit für Blondinenwitze. Die ist vorbei. Also würde ich sagen,
Glücklicherweise.
die ist vorbei, ne? Also und ich denke, dass also wenn wir jetzt auch mal noch mal zum Bully Herbig gehen mit dem Kanu des Manitou,
Genau, da.
der hat ja auch viel erzählt, dass diese ganze Winnetou-Geschichte ja auch, also ist ja auch so ein Heiligtum und wie geht man da ran und wie geht man da nicht ran? Und ich glaube, die große Kunst ist auch, dass man im Humor eben auch das dazwischen beleuchtet. Ich glaube, da ist man ähnlich unterwegs wie als Zeitgeistforscherin, dass man auf die
Dass man
Zwischentöne
in die
aufmerksam macht und über dem Humor ist es weniger schmerzhaft, die Perspektive dahin zu lenken.
oder auch zu gucken, was ich sage immer, was ich zu schauen, was drunter liegt, ne? Aber die Töne dazwischen
Genau.
finde ich. Du hast ein Plakat vom Kanu des Manitou. Bully Herbig hat 2001 den Schuh des Manitou rausgebracht, der beste deutschsprachige Filmkomödie zu der Zeit, erfolgreichster Film 2001, und hat jetzt das Kanu des Manitou rausgebracht. Und du hast ein Cover gepostet mit einem Sternartikel, wo er als Überschrift, wo sie ihn zitiert haben, mit der Zeitgeist war mir immer egal. Erklär uns gern nochmal einen Moment. Du hast das Interview gelesen und hast gesagt, dass der war ihm überhaupt nicht egal. Also
Doch, doch,
warum?
der war ihm bestimmt egal.
Okay.
Aber ich denke nicht, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, was kann ich denn jetzt im Sinne des Zeitgeists machen? Aber seine Überlegungen sind automatisch an Zeitgeistbewegungen gegründet. Und ich glaube, die Sache ist nicht, dass Bully Herbig denkt, der Zeitgeist ist mir egal, sondern dass es darum geht, dass man eine komische Idee hat, was Zeitgeist ist. Den Zeitgeist, den er meint oder wie er meint, wie Zeitgeist funktioniert, nämlich irgendwie so als Mainstream-Schablone, auf die dann auf einmal alle gehorchen müssen. Diese Idee haben viele Menschen vom Zeitgeist, dass ihm der Zeitgeist egal ist, das ist völlig klar. Aber der Zeitgeist der Ermöglichung, der Zeitgeist der, wie gesagt, Kollateralschäden über neue Kategorien repariert, der Zeitgeist, der in Frage stellt, ist das eigentlich noch richtig, dass wir das und das so betrachtet haben und das so betrachtet haben? Also das hat er nicht unter Zeitgeist verstanden. Ne,
Und
und
das
das.
wäre für dich, aber das fand ich spannend, weil du sagst, es ist gar nicht immer wichtig, wie du über Zeitgeist sprichst, sondern deine Handlungen, deine Auseinandersetzungen und dass du zeigst quasi
Genau.
eigentlich mit dem, was du tust, dass
Dass
du dich mit dem
du
Zeitgeist beschäftigst.
ganz genau. Und deshalb würde ich sagen, sind solche Aussagen so, der Zeitgeist ist mir egal oder der Zeitgeist ist doof oder der Zeitgeist macht alles kaputt und der Zeitgeist macht Familien kaputt und weiß der Henker, was der Zeitgeist nicht alles macht, ist meistens ein Ausdruck von einer Zeitgeistvorstellung, die in meiner Forschung nicht haltbar ist. Das sind irgendwelche Positionsmächte, das ist Mainstream, das ist etwas, von dem sich Leute tyrannisiert fühlen oder terrorisiert fühlen. Und meistens ist das, ehrlich gesagt, Positionsmacht. Also wenn irgendeiner zu mir sagt, oder sagen wir mal, es gab mal eine Zeitgeistermächtigung, nehme das Thema Glück, das geht ja auch alle Menschen was an und dann auf einmal sollen alle positiv denken und sollen irgendwie sich perspektivisch mal mit ihrer Weltanschauung auseinandersetzen, ob sie da nicht irgendwie ein bisschen drehen können. Und dann irgendwann sollen sie ständig in irgendwelchen Glücksjournalen schreiben und Tee trinken, auf dem Glück steht und dürfen nie wieder einen negativen Gedanken und dann dreht sich das Universum gleich wieder negativ und oh mein Gott, ja, dann wird es zum Terror. Ne? Und es war aber mal eine gute Idee, nicht 12 Jahre auf der Couch beim Psychiater zu sitzen und sagen, meine Mutter ist schuld, sondern sich zu überlegen, vielleicht kann ich ja perspektivisch was verschieben und es sieht alles ganz anders aus. Bis hin zu, ich sitze mit Glückstee, Glückshonig, Glücksjournal und bloß nicht schlecht denken und mache mich selber fertig. Ne? Das sind unterschiedliche Stadien von einer Zeitgeistdynamik. Und die meisten Leute, wenn sie über Zeitgeist denken, denken an den Punkt, wo sich dann ein neuer kultureller Gedanke etabliert hat und dann eigentlich anfängt, uns auf die Nerven zu gehen.
Und das erlebe ich auch total als Reibung bei dem Humor. Und ich finde es eine ganz spannende, im Moment formuliere ich immer, dass der Humor ein bisschen in der Evolution, der hat so ein bisschen Wachstumsschmerz. Also das, du würdest wahrscheinlich sagen, ne, der Humor, der Zeitgeist verändert natürlich auch Humor, dass es immer wieder Diskussionen gibt. Und ich finde, ich bestärke die und ich unterstütze die. Ich finde die immer wirklich spannend. Das war bei Lisa Eckert, der man irgendwie vorwarf, zu antisemitisch zu sein, wurde die bei irgendeinem Hamburger Festival ausgeladen, dann wurde sie wieder eingeladen. Dieter Nuhr warf man Rassismus vor. Die letzte große Debatte, die wir hatten, war Luke Mockridge, der Behindertenwitze machte bezüglich der Paralympics. Und dann erlebe ich immer so einen großen Teil, der da engagiert ist und sagt, genau, wieso machst du eigentlich Witze über eine Behinderung, steht dir doch gar nicht zu. Und dann erlebe ich so einen großen anderen Teil der Gesellschaft, der sagt, oh, jetzt darf man nicht mal mehr über das Kanu des Manitou, jetzt darf ich nicht mal über einen Indianerfilm lachen, müssen wir das jetzt wirklich an Bully Herbig diskutieren? Und ich unterstütze ganz oft und sage, ich finde das spannend, dass ihr so konkret formuliert, worüber ihr nicht mehr lachen wollt, ne? Dass ihr keine Blondinenwitze wollt, dass ihr weniger rassistische Witze, ihr wollt weniger beschämen, ich möchte keine schwulen Witze mehr haben, ich will eigentlich auch nicht über Behinderte lachen. Also ohne das so, wie du sagst, also ohne so gut und böse, so kategorisch, sondern was ich oft frage und fordere, ist dann, na, was wollt ihr denn dann? Also wenn so, was du über Zukunft sagst, ne? Wie, wenn wir wollten, wie wir könnten, wenn wir es entwickeln dürften, welche Form von Humor fänden wir dann denn stilvoller, besser, respektvoller? Worüber wollen wir denn dann lachen, wenn ich nicht mehr möchte, dass ein Comedian über Behindertenwitze, also so, das Risiko wäre ja, wenn wir sagen, okay, man darf über keine Minderheit, über keine Benachteiligung, ich darf über nichts mehr lachen, wird für mich eine total humorlose Entwicklung, ne? Weil dann das Risiko, dass ich irgendjemanden verletze, bleibt ja immer da. Abgesehen davon, dass ich glaube, Humor wird sich nie verbieten lassen, der wird sich immer irgendwo Bahn brechen, auch wie du sagst, also auch bei sehr dominanten Gesellschaften, also auch politisch, ne? Ich komme aus der DDR, wo immer auch Humor auf ganz verschiedenen Ebenen bis hin zum Krieg zum Konzentrationslager. Es hat immer Humor gegeben, egal wie unterdrückt Menschen waren. Der hat sich immer irgendwo, und sei es auf einer zweiten und dritten Ebene, Bahn gebrochen,
Ja, weil er sehr entlastend ist eben auch,
weil er
ne?
eine totale
Ja.
Entlastungsfunktion hat, wo ich sage, ich finde die Diskussion und das Ringen darüber, jetzt auch bei dem Bully-Herbig-Film, ich find es spannend, finde es gut. Ich glaube, dass es sich Menschen nicht so einfach machen können, sagen, oh, okay, es gibt jetzt bösen und es gibt jetzt guten Humor. Das finde ich immer sehr gefährlich. Aber zu sagen, wollen wir Humor, der durch den Kakao zieht? Wollen wir Humor, der Menschen zum Helden macht? Wollen wir Nähe durch Humor? Wollen wir Distanz? Ne? Das ist dann so die Bereiche, in die ich beim Training gehe. Aber ich finde es spannend, dass es die Diskussion gibt. Ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Offenheit, weil oft ist es sehr, ne, mehrere Posts gelesen von Frauen, die sagten, wie kann man noch einen Film über das kulturelle Aneignung, wie kann man jetzt noch eine Komödie über Indianer drehen, wo ich sage, aber das ist doch, also aus dieser Zeit, wo wir kommen, ja, wo man Winnetou und Old Shatterhand einfach auch ein Kulturgut waren und Träume
Und auch eine
falls.
kulturelle Aneignung von Karl Marx, mal ganz abgesehen
Unbedingt,
davon.
ja, und auch eine kulturelle Aneignung und trotzdem auch eine Geschichte, die man
Nicht
erzählt
Karl
hat, ne, wo
Marx,
ich
wie hieß er?
Karl Marx, euer
Karl Ma May heißt er, ja.
sehr schön.
Genau.
Karl Marx könnte auch
Schöner
Winnetou geschrieben
Versprecher,
haben, sehr
ja.
schöner Versprecher. Also wo ich denke, und trotzdem spielen Kinder Cowboy und Indianer, ne? Oder mein Sohn spielt jetzt immer Polizei und Dieb und ist mir eigentlich auch völlig wurscht, wie er das nennt, weil es immer auch eine zeitlich, in 50 Jahren nennen die Kinder das vielleicht anders, aber auch dieses Ringen mit Kraft, wo ich denke, aus einer Historie heraus verstehe ich schon auch, dass Bully Herbig den Film gemacht hat. Ich finde ihn auch total lustig. Ich finde auch amüsant, dass er im Film dann immer, wenn jemand sagt, der Indianer, ne, sag bitte nicht Indianer zu mir. Also es ist ja nicht nur im Interview, sondern auch im Film siehst du die Auseinandersetzung mit dieser Kultur und mit diesem Thema der kulturellen Aneignung. Also ich erlebe es so
Und ich glaube, das ist der
als Ringen.
Schlüssel. Genau, also ich finde das super spannend, was du gerade gesagt hast. Das ist eine echt, echt spannende Auseinandersetzung. Warum kann Luke Mockridge nicht über Behinderte lachen oder Behindertenwitze machen? Ich glaube, das geht auch immer ein bisschen darum, dass wir auch in einer Zeit leben, wo marginale Gruppen unsere Empathie einfordern.
Und auch sich, also und auch sichtbar
Und sie,
werden,
ja.
wo ich sage, als Beispiel, wenn ich in Schwulenwitz, also so, ne, wenn ich zu jemandem sage, du schwule Sau, dann muss ich eigentlich auch sagen können, du heterosexuelle Sau. Also ich finde, wenn wir mit der Abwertung oder mit dem durch den Kakao ziehen arbeiten, dann halt nicht nur mit einer marginalisierten Gruppe. Und das ist ja die Forderung an unsere Entwicklung, an unsere
Ja.
Evolution, dass ich sage, dann muss ich genauso Heterowitze machen, dann können wir gern Schwulenwitze machen, aber dann müssen wir auch
Ja, und das wäre wahrscheinlich der Schlüssel.
Witze über
Ja.
Nichtbehinderte machen, ja? Also
Ja.
dann muss es die
Oder
Entwicklungsstufe geben.
der Schlüssel wäre gewesen, dass dieser Podcast von Herrn Mockridge, dass da auch Körperbehinderte dabei gesessen hätten. Das wäre eine ganz andere Nummer gewesen.
Genau,
Ne,
das.
aber ich glaube, wir sind im Moment sehr sensibel damit, wenn jemand auf Kosten anderer versucht, besser dazustehen. Das ist ja auch Teil von der Idee von toxisch. Ne, und das ist eben nicht witzig, sondern das ist gegenwärtig, sage ich mal. Das war früher ganz anders. Aber es ist gegenwärtig, hat das so diesen Beigeschmack, was hast du denn für ein Problem? Ne? Wieso muss das jetzt so viel weniger sein als du? Und dann ist nicht die Frage, ja stimmt, Behinderte sind so und so, sondern da ist eine Umkehrperspektive passiert, dass man sagt, was ist bei dir eigentlich schiefgelaufen, dass du
Genau.
das nötig hast, ne?
Und
Das ist der Punkt.
muss immer unbedingt die Behinderung Gegenstand des Humors sein, sondern
Aber
ich kann.
das sehe ich viel. Das sehe ich auch nicht nur in dem Bereich, sondern zum Beispiel auch bei dem Thema Führungskräfte, gerade wenn ich mit jüngeren Leuten spreche. Und dann frage ich die auch manchmal so, wie kommen euch denn Führungskräfte vor, die brüllen und cholerisch sind oder auch mal auf dieses Berühmte auf den Tisch schauen? Also was früher eigentlich einer
Normal war.
Führungspersönlichkeit inne war, dann sagen die auch heute, ja, dann fragen wir uns, was ist bei der oder ihr in der Kindheit schiefgelaufen? Also das ist diese Umkehrung. Wenn du mit den Leuten lachst, über die du Witze machst und die dann eben auch die Möglichkeit haben, dir zu sagen, du bist eine heterosexuelle Sau, ja, dann hast du sozusagen eine Augenhöhe geschaffen. Und ich glaube, das ist das, was wir nicht mehr witzig finden, dass sich einer hinstellt und sagt, ich zeig euch mal, dass ich der Geilste bin. Und zwar auf Kosten von Behinderten, Blondinen, Schwulen, weil ich irgendwie so ein altes Normenbild erfülle. Und darum zeige ich euch mal, dass ich ganz oben in der Nahrungskette stehe. Und ich glaube, das akzeptieren wir gerade nicht mehr, weil wir sagen, mit dir stimmt was nicht, weil das letztendlich impliziert, dass das ein Mensch ist, der bereit ist, nicht nur Behinderte zu verletzen, sondern jeden anderen auch, nur um in seiner in seiner exponierten Position zu bestehen. Und ich glaube, das finden wir gerade nicht mehr witzig.
Und ich würde gern noch ergänzen, dass das aber nur ein Teil von aggressivem Humor dass das nur ein Teil des Grundes ist, warum Menschen aggressiven Humor nutzen. Also diese Herabsetzung, um seinen eigenen Status zu erhöhen. Das finde ich einen ganz wichtigen Teil, das auch zu identifizieren. Das mache ich auch mit Führungskräften. Ich merke auch, dass Führungskräfte kommen an die, ich habe Führungskräfte, die kommen zu mir und sagen, ich habe einen total sarkastischen Humor. Das habe ich in meinem Termin-Team probiert. Das wird nicht verstanden. Also lasse ich es lieber weg. Und dann mache ich total gern die Tür auf und sage, es gibt auch sozialen Humor, es gibt ungefährlichen Humor, es gibt Umdeutung, es gibt so viel mehr, außer dass du jemanden herabsetzen musst. Und was ich gerne ergänzen würde, ist, dass man mit Freunden oder mit Menschen, die auf einer gleichen Ebene sind, bei einem gewissen Vertrauensgrad trotzdem auch natürlich sich gegenseitig durch den Kakao zieht, ohne dass man das Ziel hat, dass ich dich im Status senken möchte, um meinen Status zu erhöhen. Also für mich sind das beides Facetten von Beziehungen, dass ich, wenn ich einen Kumpel habe, der eine Spastik hat, mit dem ich irgendwie sitze, der kommt nicht an irgendwas ran. Ich sage, Roland, keine Arme, keine Kekse. Ja, und der kann aber genauso sagen, na, du latscht ja irgendwie, du kommst ja nicht mal aus der Tür und nicht mal zur Küche, um was zu essen zu holen. Also dieses, wir dürfen uns beide auf einer Augenhöhe, weil wir uns schätzen, weil wir uns mögen, weil wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und befreundet sind, auch total durch den Kakao ziehen,
Ja,
ohne
auf
dass das
jeden
gleich so
Fall.
eine, und
Nee.
das aber da eher zu sagen, Humor ist mehr, ne? Es ist halt nicht nur das
Ja, ich
eine,
würde sogar
sondern
so weit gehen zu sagen, dass das sogar fast in so dieses in dieses Beziehungsthema Erkennen und Begleiten sogar mit reinfällt. Ne, wenn man da jemanden auch so auf die Schippe nehmen kann, ne, nach dem Motto, so, Das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz andere Ebene. Und ich finde auch zum Beispiel, wo sehr schwarzer Humor auch auch als Entlastungsthema und wo man auch sich sehr weit aus dem Fenster lehnen darf, ist Krisengemeinschaften. Wenn man jetzt,
Ich hatte eine. Ja, Entschuldigung, erzähl du mal
ja,
zu
also
Ende.
zum Beispiel,
Ich
wenn man
unterbrach.
jetzt im Krankenhaus ist und da viele mit schwerem Schicksal sind, das ist unglaublich, wie mit welchem schwarzen Humor die sich da gegenseitig dann teilweise begegnen. Ne? Auch, also wie gesagt, in solchen Krisengemeinschaften ist auch wirklich viel möglich, was solche Art von Humor angeht.
Und das war in dem Corona-Jahr ja auch so, ne? Dass alle erst ganz, ganz vorsichtig, ganz fein, sozusagen, es passierte erst ein paar Wochen nichts, so in diesem ersten Lockdown oder so ganz vorsichtige Formen von Humor. Und dann blühte das auch wieder auf, ne? Je mehr wir dann sozusagen uns die Kontrolle zurückerobert hatten, umso mehr blühte das auf. Aber hatte mal einen Teilnehmer, an den denke ich wirklich sehr gerne zurück, der ist Israeli und hat in Deutschland gelebt viele Jahre, hat auch hat seine Mutter dann war im Krankenhaus. Und die haben wirklich auch viele Leidensgeschichten erlebt, nochmal mit einer besonderen Historie. Und die Mutti war auf der Toilette und er saß auf dem Stuhl neben dem Bett und die Ärztin kommt rein und sie fragt, wo ist denn die Patientin? Und da sagt er mit einem total trockenen Gesicht, ah, die hat ja keinen Bock mehr, die ist aus dem Fenster gesprungen. Und die Ärztin ist fast, also die ist fast hysterisch
Ich
geworden,
muss
ja.
lachen. Ja.
Und die Mutter lachte sich total schief auf der Toilette. Und also auch wir im Seminar, wir haben alle so ein bisschen, also wir mussten schon lachen, aber es blieb uns auch ein bisschen stecken. Und er sagt, das ist so typisch für unsere Familie, als eine Strategie auch nicht wahnsinnig zu werden, wenn man aus so einem Land kommt, das historisch so ein Dauerproblem hat mit Zugehörigkeit und einen Platz haben und nirgendwo hingehören und sich permanent um wenig Platz zu streiten, ja, das finde ich auch jetzt bei dem Konflikt wieder wirklich schwierig, weil es so ein komplexer Konflikt ist. Und ich glaube, dass auch dieser jiddische oder jüdische Humor oft was Melancholisches und was Heiteres hat und das so ein, wie du sagst, ganz viel mit so einem Coping-Mechanismus.
Aber hat ja auch ein bisschen was von nicht funktionieren, ne? Also
Im
nicht im Sinne
Sinne
der
von,
Krankheit der
ja.
funktionieren, nicht im Sinne der Krankenhausnorm zu funktionieren.
Es
Das
ist so
ist
aus
ja auch
der
so ein bisschen dieses durch die Hintertür, ne? So, wo man so ein
an der
bisschen
Norm.
der ganzen Situation auch so ein bisschen den Mittelfinger zeigt und sagt, ganz ehrlich,
Ja.
ne?
Und das macht für mich das auch so, also deswegen vorhin, auf der einen Seite glaube ich, ist Humor was evolutionär wahrscheinlich es auch schon seit 2 Millionen Jahren gibt, ne? Was natürlich trotzdem immer auch sich verändert und aktuellen Bezug haben muss, wo ich mir so manchen älteren Herren in der Comedy, der vor 30, 40 Jahren gut funktioniert hat, wo ich auch überhaupt nicht schlimm finde, dass
Überhaupt
ein
nicht,
Thomas
nee.
Gottschalk nicht mehr lustig ist, dass Didi Hallervorden sich darüber aufregt, dass er nichts mehr sagen darf, wo ich sage, ich will mich da gar nicht, ich will da gar nicht hinkommen, dass ich irgendwann sage, man darf ja nichts mehr sagen. Und ich versuche das auch immer aufzulösen, solche Diskussionen, sage, naja, es gibt einfach eine gewisse Forderung, sich zu entwickeln, auch an den Humor. Und das ist doch völlig legitim. Ja, das ist ja nicht das Ziel, dass kein Humor mehr gibt, aber der Humor darf sich auch verändern und wir dürfen uns entwickeln und gucken, was funktioniert morgen. Und diese ganze Generation an Comedians, die jetzt so mit 20, 25, 27, 30 neu kommt, die machen ja auch einfach was funktioniert, ja, und probieren ganz intuitiv und machen nicht das, was Dieter Nuhr jetzt macht, ja, und das ist eben dann auch anders und
Ich
neu
sage
und
immer,
spannend.
man braucht Entwicklungsgroßzügigkeit
Man
für
braucht
jedes Thema.
Entwicklungsgroßzügigkeit.
Und auch wenn vielleicht der Humor eine Zeit lang ein bisschen festgesetzt wurde, weil dieses und jenes geht nicht mehr und das geht nicht mehr, dann ist das ja eine Phase der Entwicklung. Dann kann man ja auch sagen, ja gut, wir haben uns als Gesellschaft jetzt mal auf die Fahne geschrieben, dass es allen gut geht und nicht nur so ein paar. Und wie das aussieht, da sind wir noch am Experimentieren. Wie sich das anhört, sind wir noch am Experimentieren. Wie wir das sprachlich umsetzen, sind wir noch am Experimentieren. Ne? Und dann kommen die von allen Seiten und hauen drauf und man darf nichts mehr sagen und die Sprache geht kaputt und was immer alles kaputt geht. Ja, es
Das ist
wird
auch schön, es geht, was immer alles kaputt geht.
immer geht
Denke ich
irgendwas
auch,
kaputt.
genau. Also ich wollte sie
Aber
nur warnen, irgendwas geht immer kaputt.
immer.
Bleibt
Und
erstaunlich viel
es
heil.
geht, und im Prinzip schaut man eigentlich nur zu, wie sich gerade etwas transformiert, weil so wie es war, nicht für alle funktioniert hat. Und deshalb kann es nicht bleiben. Und da sage ich immer, dafür braucht man Entwicklungsgroßzügigkeit. Kann sein, dass gerade mal eine Spitze hat, wo dann auch dann auf einmal dann Wokeness, was ja eigentlich als wirklich toller Gedanke in die Welt gekommen ist, ein sehr achtsamer Gedanke, dann irgendwann zu einer Streitparole wird, ist
Übertrieben.
Teil von Entwicklungsgroßzügigkeit. Das ist die Dynamik von Begrifflichkeiten und von Perspektiven, wie sie durch Gesellschaften laufen. Und da können wir uns eben teilweise wirklich entspannt zurücklehnen und humoristisch drauf gucken und sagen, ach, das ist gerade an der Stelle. Na schön, gucken wir mal, wo es in einem Jahr ist. Ne? Was nicht heißt, dass es zurückgehen darf. Ne? Das ist immer der Fehler, weil die Infrastruktur ist nicht mehr da. Und auch wenn zum Beispiel Leute sich über das Gendern oder sowas aufregen, ne, und macht alles kaputt, man muss ja überlegen, wo kommt eigentlich das generische Maskulinum her? Das machen sich alle keine Gedanken. Und gerade als Ethnologin ist Sprache auch zum Beispiel ein großer Einstieg in wie Gesellschaft, also welche Kosmologie eine Gesellschaft hat. Es gibt zum Beispiel eine afrikanische Gesellschaft, die hat 36 Wörter für Einsamkeit. Die haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Die hatten zum Beispiel, die hätten jetzt ein Wort für Einsamkeit, wenn wir beide aus dem Gespräch rausgehen, welche Einsamkeit wir fühlen. Dass wir jetzt nicht mehr miteinander reden. Ne? Und wenn man auf eine Gesellschaft stößt, die das weibliche Geschlecht in ihrer Sprache nicht mit einbezieht, dann lässt das leider tief blicken.
Und da bin ich auch total ein Fan von Humor und sozusagen so eine Variante durchspielen. Ne? Ich habe das mal in einem Unternehmen, wo der Chef gesagt hat, nee, Frau Ullmann, hier wird nichts gegendert, generisches Maskulinum ist, denkt alle mit. Und dann habe ich die nächsten Führungskräftetagungen habe gesagt, bin ihre Moderatorin, ne? Ich bin ja eine Frau, ich werde einfach die weibliche Form den ganzen Tag benutzen. Da sind einfach alle Männer mitgedacht.
Ja,
Und dann habe ich von der
genau.
Geschäftsführerin, von der Abteilungsleiterin, von der Teamleiterin, von der Expertin und von der Moderatorin gesprochen. Und in der ersten Pause kam man dann und sagte, also Frau Ullmann, jetzt würden ja hier die Männer ein bisschen diskriminiert werden. Und ich sage, alles klar. Und von dieser Diskussion wollte er nichts. Und manchmal nehme ich mir so eine Sache und übertreibe die dann, da muss ich gar nicht 17, also da muss ich gar nicht immer so vernünftig und logisch diese Diskussion führen, weil viele auf einer emotionalen Ebene sind und gar nicht so logisch und folgerichtig, wie sie immer behaupten, ne? Sondern dieses Erleben lassen. Und dann denkt man plötzlich, ah, komme ich ja gar nicht vor. Und jemand erlebt, wie sich das eben da auch andersrum anfühlen könnte. Da bin ich auch ein Fan von
Aber
bisschen
das ist
Spaß
doch die
reinbringen,
Magie.
bisschen
Das ist doch,
Heiterkeit und
ja, genau.
dann
Und
was zu in Bewegung zu bringen.
das ist doch genau die Magie, dass du dann mit dem Humor, du bist nicht angreifend und sagst, hallo, jetzt fangen Sie mal an, weil, ne? Sondern über diese humorische Schiene, dass man da also fast lachen muss und sich sagt,
Und trotzdem sowas, also es gibt auch tolle, tolle Kampagnen. Ich glaube, L'Oréal hat das mal gemacht mit so einem Lippenstift. Die hatten so vier Lippenstifte nebeneinander und der eine war ganz drin, dann war der ein Stück draußen und der letzte, dann war der Lippenstift ganz draußen, stand daneben. Bei 25% mehr Frauen im Board erhöht sich die Produktivität eines Unternehmens um 15%. Also sie haben überhaupt keinen kein allgemeingültiges Bild gesucht, das für alle passt, sondern sie haben gesagt, wir sind L'Oréal, wir nehmen den Lippenstift. Das fand ich auch schön, zu sagen, ich entscheide mich für eine Sache, für ein Bild, für eine Karikatur, ne, oder für eine Übertreibung, um sowas
Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage
deutlich
an
zu
dich
machen.
zum Thema von Humor. Ich habe mal eine Anzeige gesehen, ein großes Plakat, also da ich an der U-Bahn oder S-Bahn, und da waren die Schienen und auf der anderen Seite von den Schienen war ein großes Plakat von einem Beerdigungsinstitut.
Ich glaube, ich kenne es.
Ja, und da stand drauf: Kommen Sie noch ein bisschen näher,
Sie
wir würden
ruhig
Sie
näher.
gerne kennenlernen. Was ist
Ja,
das?
das, also wenn so in meiner Welt gibt es sozialen aggressiven Humor, also Humor, der einfach nur lustig ist. Wenn du ein Glas Wasser runterfallen lässt und ich sage, Mensch, Christine, du kannst aber gut loslassen, ja, muss ich jede Woche zum Yoga. Also so, ich mache einfach nur irgendwas Lustiges, ohne dich zu beschämen, ohne dich herabzusetzen. Das hatten wir ja vorhin. Und auf der anderen Seite, eben, sie hat auch mal einen Hausmeister, der hat ein Schild aufgehängt, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Hier den Müll abstellen und du findest es heraus. Das ist ja ähnlich wie dieses, so, oh. Also das ist ja ähnlich, das ist eher eine aggressive Form von Humor. Das ist erstmal nicht gut oder schlecht. Ich finde, wenn man so marketingtechnisch arbeitet, geht es ja oft erstmal nur um Aufmerksamkeit. Also Sixt kriegt zum Beispiel ganz viel Aufmerksamkeit, indem sie einen Spitzenpolitiker nimmt, der einen Fehler gemacht hat und den durch den Kakao zieht. Ja, dass Olaf Scholz und Merz wurde im ersten Wahlgang nicht gewählt und Sixt hat sofort gepostet, 2 Stunden später, falls du ihn noch einen Tag länger fahren musst, Olaf Scholz auf der einen Seite und Friedrich Merz, falls es nicht gleich beim ersten Wahlgang, bei der ersten Wahl klappt, ne, dann hätten wir auch ein Auto für dich. Die kriegen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit, also sie werden wahrscheinlich auch jede zweite Woche verklagt und zahlen das irgendwie aus der Portokasse, aber die haben für sich entschieden, dass sie quasi nichts mit Politik zu tun haben und das aber nutzen, genau das, was du sagst, ne? Jemanden herabzusetzen, um den eigenen Status zu erhöhen. Und
Ja,
für
oder die
Sixt.
gegen die Infrastruktur einfach zu nutzen, die
Oder
sich gerade anbietet, ne, als
genau.
Vorlage, ja.
Genau. Und das ist so ein bisschen auch wie das Bestattungsinstitut. Ne? Es ist erstmal, denkst du, ah, ich verstehe den Witz, ne? Ich belohne mich selber, weil ich den Witz verstehe, weil ich intelligent genug bin, um zu verstehen, dass ich jetzt nicht einen Schritt vorwärts mache. Und damit schenke ich dem quasi der Institution Aufmerksamkeit. Und das ist ja oft das, was Marketing möchte. Das aber für mich als Trainerin oder als Lehrerin oder als Rechtsanwältin, als Ärztin ist so die Frage, würde das da funktionieren? Ne? Für mich ist das nicht gut und schlecht, sondern eher
Ja,
immer zu
sondern wo
gucken,
passt es, ne?
brauchst du gerade Nähe, brauchst du gerade einen Patienten, der in die Narkose geht, dann brauchst du was anderes tatsächlich, als wenn du Aufmerksamkeit möchtest an einer U-Bahn-Station mit Hunderten von anderen Plakaten, die keiner liest.
Also ich glaube, dass also Humor, so wie ich das jetzt mit dir verstanden habe, dass das Große dazwischen auf eine ganz unnachahmliche und besondere Art begleitet. Und ich glaube, wenn das nah dran ist, gar nicht so, dass man sich überlegt, jetzt dieser Zeitgeist, was darf ich und was darf ich nicht, sondern sich vielleicht überlegt, was ist jetzt eigentlich dran?
Was ist das? Aber ich finde, das nehme ich auch aus dem Gespräch heute mit dir mit. Das hatte ich noch nicht so, sozusagen, noch gar nicht so abgespeichert. Auch dieses, was du sagst, ne, das empirische Suchen oder Zeitgeist ist eigentlich die Frage nach dem dazwischen. Und das ist bei Humor und
Ja,
Zeitgeist, glaube ich, auch
sehr,
sehr,
sehr
sehr
gemeinsam,
ähnlich. Ja.
ja.
Ich würde gern abschließend nochmal dich bitten, du hast auch gesagt, man kann dem Zeitgeist nicht entkommen, sondern ihn als Spieler anzunehmen. Also wenn jetzt, du hast ja auch gerade schon ein bisschen einsortiert, dass Menschen Zeitgeist oft als einen Trend verstehen, alles mitmachen zu müssen. Und das ist ja überhaupt nicht mit Zeitgeist gemeint, das hast du gerade ausgeführt. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wieso entkommen wir ihm nicht? Oder vielleicht nochmal eher, wenn es mir schwerfällt, wie kann ich eigentlich noch besser Zeitgeist als Spieler annehmen. Ich lasse dir kurz Zeit zu überlegen, weil ich würde gerne Werbung machen. Du hast auch ein ganz tolles Buch geschrieben, das Buch vom Zeitgeist, das man schon lesen kann. Also du hast auch viel veröffentlicht, du hast einen tollen TED-Talk, man kann auch sich Videos von dir angucken. Ich finde das total schön, um das Thema einzutauchen. Aber nächstes Jahr kommt ein neues Buch von dir raus. Vielleicht kannst du schon mal, ich habe den Titel irgendwann mal gelesen, aber habe ihn jetzt gerade nicht auf dem Schirm.
Denkgefängnisse.
Denkgefängnisse, genau. Also man kann schon was Aktuelles von dir lesen, man kann sich aber auch über was freuen. Aber vielleicht nochmal abschließend die Frage, wie kannst du mir helfen, wenn ich den Spieler Zeitgeist noch ein bisschen besser annehmen möchte, weil ich den vielleicht auch falsch verstanden habe oder noch nicht so viel mit ihm anfangen kann?
Also ich sage ja immer, beim Zeitgeist geht es nicht darum, wie etwas sein soll, sondern wie, was werden möchte. Und mit dem Zeitgeist zu arbeiten, bedeutet halt, sich zu gucken, was funktioniert nicht mehr wo scheren Leute aus, aufmerksam sein, wenn mit Sätzen, aber die haben doch immer, wieso denn jetzt nicht mehr? Also wo sich Anomalien sozusagen ankündigen in der Gesellschaft, das sind eigentlich Wegweiser, wo Zeitgeist hin möchte. Und ich sage immer, eigentlich so die wichtigste Vorkonfiguration, die man im Kopf braucht, ist nicht, wie ich etwas finde, sondern was es bedeutet. Und so bekommt man diese Entspannung hin und so hat man dann auch eine Idee, wie man darauf gut reagieren kann. Weil sich, und ob man dem Zeitgeist entkommt, wenn man ihm gegen ihn ist, entkommt man ihm auch nicht. Das ist halt das Ding, ne? Ich kann mich natürlich jetzt auf irgendwie eine Felsspalte setzen und sagen, alles doof, aber wenn ich jetzt eine Lebenserwartung von 80 Jahren habe, dann wird das auch ein bisschen lang.
Anstrengend,
Also,
ja.
es ist, wir haben halt immer so Ideen, wie alles zu sein haben müsste und sein sollte und sowas. Aber letztendlich verletzen wir uns damit selbst und verletzen auch andere, weil irgendwann werden sich unsere privaten Beziehungen und unsere beruflichen Beziehungen, die werden sich diesem Anspruch, wie es sein soll, irgendwann entziehen. Weil es nicht
Das
ihrer Erfahrung entspricht, also oder der Erfahrung, die sie machen möchten oder machen können. Und deshalb sage ich immer, es ist nicht nachhaltig. Also wenn ich sage zum Beispiel auch eine Kultur, die viel auf sich hält, die pflegt ihr dazwischen. Zum Beispiel Karneval ist so ein klassisches Pflegen von dazwischen. Ja? Und wenn du aber eine Kultur hast, die das dazwischen versucht auszumerzen, dann brauchst du einen unglaublichen Apparat von Geheimpolizei und öffentlichen Hinrichtungen und Verschwinden in irgendwelchen Gefängnissen und so weiter. Das ist mühsam. Also man muss sich wirklich gut überlegen, wo man seine Energie hin tut. Will man das dazwischen pflegen und vielleicht auch entwickeln? Oder wenn man sich dagegen stellt, dann braucht man einen unheimlichen Apparat, um alles unten zu halten. Und das endet meistens in Gewalt und Leid.
Das heißt, für jemanden, also mir geht es im Humor oft so, dass Menschen sagen, ich möchte gerne mehr, ich möchte gerne mehr davon haben, möchte es entwickeln, aber dieses 0 auf 100, jetzt sei mal humorvoll, funktioniert ja
Ja,
überhaupt nicht, ja,
jetzt
sondern
sei mal
dieses,
witzig, ja.
genau, jetzt sei mal witzig, sag mal, und so ganz viele, ich spreche oft ganz viele kleine Einladungen ein, guck, wie geht eine Umdeutung, wie geht eine Übertreibung, wie kannst du körpersprachlich oder sprachlich übertreiben, wie kannst du dich daran robben? Und mir fallen eher Menschen ein, die. So soll Zukunft sein, ne? Wo geht es politisch hin? Was wird schlimmer? Oft denken sie auch in so Szenarien. Ist es eigentlich eine schöne Gegenfrage, ne? Wenn du sagst, die Städteinfrastruktur wird nicht funktionieren, Leute machen sich irgendwie Sorgen, ob wir uns noch versorgen können, ne? Und das heißt, eine schöne Frage wäre, ist meine Frage, wie würde es denn sein, wenn du wählen dürftest? Also wie willst du es denn? Wie würde dir denn Zukunft gefallen, wenn du dir Sorgen um die Energieversorgung in Städten machst? Was wäre denn, ja? Sollten sich die Leute, können sich die Leute mehr verteilen zwischen Stadt und Land, damit das irgendwie besser, damit es nicht so eine Ballungsgebiete gibt? Wäre das eine gute Frage in solchen
Ja.
Sorgendiskussionen? Wie
Ja, und welche?
dürfte es denn sein, wenn man wollte, wie man könnte? Oder
Ja. Ja, was ist die Sehnsucht?
was ist die
Genau.
Sehnsucht?
Weil vielleicht geht es ja gar nicht um die Energieversorgung in erster Linie, sondern eigentlich um was ganz anderes. Und dann
Das
kann man sich fragen, wie man dafür eine Lösung findet, ne? Aber
ist die Sehnsucht.
welche
Was würdest
Antwort
du dir
von,
denn wünschen?
ja, die Antwort, die ich aber nicht zulassen würde, es müsste so sein, wie es mal war.
Das wäre für
Das,
dich keine.
das, nein, das funktioniert nicht. Und das
Na, und
hat
ich
auch,
glaube auch, dass die Frage, was ist deine Sehnsucht, eine echt schwere ist. Also ich glaube, wenn jemand so sorgenvoll diskutiert, ist, was ist deine Sehnsucht, schon eine Zielfrage. Ich denke sofort wieder, was wären so drei einfachere
ja, aber
Fragen, die
nimm mir
man.
doch mal die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ne? Das ist ja ein großes Thema. Frauenempowerment ist ein großes Thema. Und jetzt sollen auf einmal Frauen 40 Stunden, Mütter sollen 40 Stunden arbeiten, damit sie ihre Altersvorsorge in den Griff kriegen und nicht abhängig sind und ihre Potenziale entfalten können und so weiter und so weiter. Das stimmt. Die Sehnsucht ist, sein Potenzial umzusetzen, finanziell unabhängig zu sein, eine eigene Altersvorsorge zu haben, weil man eben nicht für immer und ewig verheiratet ist, höchstwahrscheinlich, und ganz viele andere Nebenschauplätze auch. Aber das ist ja nicht die Sehnsucht, 40 Stunden zu arbeiten und dann irgendwie zu versuchen, am Wochenende Haushalt, Kinder und Familienadministration, Zahnarzt, Zahnspange, Impfungen, weiß der Henker was, alles auf die Reihe zu kriegen. Und das meine ich. Manchmal wird dann sozusagen ein alter Systempunkt, wo gesagt, das sind eigentlich die, die sind finanziell unabhängig und die stehen gut da. Dann mach doch systemisch so weiter, ne? Weil das für die, die das machen, funktioniert das. Und das ist ja eure Sehnsucht, das wollt ihr auch. Aber das ist halt zu kurz gegriffen. Und oft muss man fragen, was ist die Sehnsucht? Ist wirklich tatsächlich dann oft auch die Aufforderung, wirklich neue Strukturen zu schaffen. Und es ist völlig also ich halte es für unmöglich, gerade weil sich auch die Anforderungen in Familie, Elternschaft und auch Family Office, also überhaupt die Administration von Familie, sich auch zunehmend verdichtet, auch die Pflege von Angehörigen sich zunehmend verdichtet, dass man sagen kann, die Lösung ist alle 40-Stunden-Woche, dann haben wir die Rentensäcke wieder voll und die Frauen sind finanziell unabhängig und haben eine Altersvorsorge. Das ist dann eben wieder zu kurz gedacht, dass du dann eine Sehnsucht nimmst und dann sagst du sie, wie, ja, das war die Struktur, für die das funktionierte, aber nicht merkst, dass die noch eine andere Struktur haben, die zu bedienen ist, auch nicht nur von den Männern, sondern auch von den Frauen, auch von den Männern, aber das ist auch nochmal ein weites Feld, warum das nicht so gut funktioniert. Und da muss man halt, das ist halt ein besonderes Augenmaß. Wenn du sagst, was ist deine Sehnsucht? Ne? Das ist zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, als wir für die Parfums gearbeitet haben. Wenn du eine Fokusgruppe fragst, was ist dein, was verstehst du unter Luxus? Was ist deine Sehnsucht Luxus? Dann sagen alle mehr Zeit. Ja. Aber damit kannst du kein Parfum verkaufen. Das ist kein Kommunikationsmehrwert, wenn alle mehr Zeit wollen. Also du
Du
musst,
riechst gut
du
und
riechst gut,
bist
genau.
automatisch nicht im Druck der Woche.
Ausgesetzt. Und deshalb ist, wenn die Sehnsucht entsteht, dann ist es meistens ein Indiz dafür, dass es die Infrastruktur, die Begrifflichkeit, die perspektivische Auseinandersetzung damit noch gar nicht gibt.
Und das ist aber ein spannender, also so, wenn mein Moderationsgehirn sich anwirft, das ist natürlich hochspannend, das zu moderieren, ne? Also aus so einer Problemfokussierung, Weltuntergangsangst, Zukunftsangst
Genau, dann arbeitet
hinzukommen
doch
zu
einfach mehr.
was genau, alle mehr arbeiten, damit wir den Wohlstand wiederholen, der uns jetzt gerade flöten geht, hinzukommen zu: Was ist deine Sehnsucht? Was wünschst du dir denn? Ja, was wäre denn eine lohnenswerte Zukunft? Ist so eine Formulierung, die ich oft beim Humor benutze. Ne? Wie wünschen wir es uns denn? Was wäre denn besser? Dann nochmal zu gucken, was heißt denn das für unsere Strukturen? Was heißt denn das für unsere Infrastruktur, für unsere Systeme, für die Zukunft des Arbeitens und des Zusammenlebens?
Ganz genau.
Ja. Christine, wir müssen noch mal
Ja, ich glaube auch.
die Humor und die Kinder und Zeitgeist haben wir alles noch nicht. Ja, gibt auch noch 15 Türen, die wir aufmachen können. Aber erstmal
Definitiv.
ein toller erster Aufschlag. Ich danke dir total für die Vertiefung dieses hochinteressanten Themas Zeitgeist und nehme den Zeitgeist und den Humor mit die Suche nach dem Dazwischen, also in einer Gesellschaft zu ermöglichen, auf das Dazwischen zu gucken. Das ist ein schöner, finde ich, einen schönen Abschluss für heute.
Ja, ein tolles Gespräch, wirklich. Vielen Dank.
Danke, schön, dass du da warst.
Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.